eindeutig hervorgehoben, wenn dabei auch viele Fragen offen bleiben. Du sagst, dass die Frauenbewegung etwas Großartiges ist, weil es darin alles gibt. Aber ich frage mich immer noch, können wir auf Worte verzichten, ohne auf das Spezifische unserer Praxis zu verzichten? Ich misstraue denen, die das Ende der Worte verkündigen und das Schweigen mit Gesten füllen, die ausdrücken, was schon offensichtlich ist. Die Worte drücken die Komplexität der Erfahrung aus und machen die Veränderung möglich. Es gab tatsächlich einzelne Frauen und Gruppen, die die Bedeutung ihres Handelns ausschließlich in den Dingen selbst sahen, aber die meisten vertraten die Auffassung, die Praxis und all das, was sie zutage förderte, solle einem kritischen Urteil unterworfen werden, denn nur so könne die Erfahrung zu Wissen werden. Andererseits sind gerade die Objekte der Praxis, nämlich Bibliotheken, Buchläden, Verlage und Dokumentationszentren, ein ausreichender Beweis dafür, dass es nicht so sehr darum ging, irgendein beliebiges Projekt zu verwirklichen, sondern um das Bedürfnis, sich den Zugriff auf das Wort zu sichern.
Ihrer Natur nach ließ die Projektepraxis mehrere mögliche Ergebnisse zu, denn ihre Bedeutung hing sowohl von den Worten als auch von den Dingen ab, wobei deren Verhältnis nicht im Voraus festgelegt werden konnte. Wir haben Situationen geschaffen, in denen die Beziehungen zwischen Frauen nicht nur in Worten oder gemeinsamem Erleben bestehen, sondern in mehreren Ebenen der Kommunikation. Im Austausch von Worten, von Dingen, von Arbeit und Sexualität. Rosa in Sotto Sopra, Dezember 1976. Die erste überraschende Entdeckung in der Projektepraxis war, dass sich die Frauen nicht ganz spontan um die für die Produktion des Wortes notwendige materielle Seite kümmerten. Diese Tatsache ist doppelt überraschend. Einmal, wenn wir an das Bild der Frau und Mutter denken, niemand sollte so gut wie Sie wissen, dass der Spracherwerb von materiellen Bedingungen wie Pflege und Sorge abhängig ist. Zum Zweiten, wenn wir an das Bild der Frau denken, dass sie als konkret und wenig zu verbalen Höhenflügen geneigt darstellt. Die ersten, die diese Entdeckung machten bzw. damit umgehen mussten, waren die Frauen der sogenannten Zeitungsgruppe. Davon zeugt ein fotokopiertes, undatiertes Dokument, das ziemlich sicher von 1975 stammt. Schreiben, veröffentlichen, eine Zeitung machen und die politische Praxis der Frauen. Die Zeitung ist Sotto Sopra. Ihre ursprüngliche, von diesen Frauen auch weiterhin vertretene Konzeption sah bekanntlich vor, dass die Redakteurinnen auf die üblichen Machtbefugnisse verzichteten. Sie opferten ihre Zeit für die materielle Seite der symbolischen Produktion, ohne sich die ihnen zustehende Macht zu nehmen. In dieser Situation fällt ihnen auf, dass es den anderen Frauen große Freude machte, veröffentlicht zu werden, aber dass sich darin jedes weitere Interesse für das Zeitungsprojekt zu erschöpfen schien. Dieselbe Feststellung machten die Frauen, die das Zentrum in Via Cherubini organisierten. In einem ebenfalls fotokopierten und undatierten Dokument, das wahrscheinlich Ende 1975 geschrieben wurde. Damals war geplant, ein neues, größeres Zentrum zu eröffnen. Dieser Text, die Orte der Feministinnen und die Praxis der Bewegung, beginnt mit der These, dass die Grundlage unserer politischen Praxis die Beziehungen zwischen Frauen sind, neben der Geschichte und dem Körper jeder Einzelnen. Dass diese aber bisher nur im Privaten gelebt wurden und nun einen sozialen Rahmen brauchen, um zu Politik zu werden. Beispiele für diesen sozialen Rahmen sind die Veranstaltungen, die Ferien, wobei die Orte immer zufällig sind, und schließlich das Zentrum in Via Cherubini. Aber der bei weitem wichtigste politische Ort war bisher unsere Privatwohnungen, die gemütlich eingerichtet sind und der Gruppe umsonst zur Verfügung stehen. Den Verfasserinnen dieses Textes fällt ein enormer Kontrast zwischen diesen Orten und dem Zentrum in Via Cherubini auf. Dieses ist trostlos, ist niemands Land. Keine sieht es als ihr Eigentum an, keine würde Geld und Ideen investieren, wie sie es für ihre eigene Wohnung tut. Ja, nicht einmal um die unmittelbaren Notwendigkeiten wie Strom, Heizung oder Miete kümmert sich jemand. Die Beispiele für diese Gleichgültigkeit gegenüber der materiellen Seite des Wortes ließen sich beliebig fortsetzen. Zum besseren Verständnis dieses Phänomens muss vielleicht hinzugefügt werden, dass das nichts mit der bekannten Trennung von Kopf- und Handarbeit zu tun hat. Diejenigen, die am meisten Kopfarbeit leisteten, waren normalerweise auch auf der materiellen Ebene am aktivsten. Als dieses Problem um 1975 deutlich zu werden begann, versuchten es die Frauen durch die Projektearbeit zu bekämpfen. Doch eine genauere Analyse konnte erst mit der Krise des Zentrums in Via Col di Lana erfolgen, das Anfang 1976 anstelle des alten in Via Cherubini eröffnet wurde.
Die Theorie der neuen Projektepraxis fasst ein zweiseitiger Text des Kollektivs aus Via Cherubini zusammen, der am 20. Januar 1976 als Flugblatt erschien, dann zwei Monate später in Sotto Sopra Nummer 3 unter dem Titel «Die Zeit, die Mittel und die Orte» veröffentlicht und später ausführlich in der feministischen Literatur zitiert bzw. abgeschrieben wurde. Das Dokument beginnt mit der These, es gibt eine spezifische materielle Unterdrückung der Frauen, doch wird der materielle Charakter dieser Unterdrückung nicht beachtet. Materiell und nicht beachtet sind kritisch gegen jene Interpretationen gerichtet, die im Feminismus eine kulturelle Erscheinung zur Erneuerung der Gesellschaft erblickten. Damals hatten nämlich Politiker, Psychologen und Soziologen dem Feminismus ihre Aufmerksamkeit zugewandt. Die Tendenz, die Frauenbewegung als Bewegung mit kulturellen oder ethischen Zielen einzustufen, ist sehr verbreitet. Kulturelle Ansätze, so heißt es in diesem Flugblatt weiter, sind nicht wirksam genug, um die materielle Ausbeutung der Frauen zu bekämpfen. Zum Beweis dieser Ausbeutung folgt eine Aufzählung gesellschaftlicher Fakten, teils symbolischer Natur, zum Beispiel, dass die Kinder den Namen des Vaters bekommen, teils psychischer Natur, wie die Angst, die Gewalt der Männer zu provozieren, teils ökonomischer Natur, die Doppelbelastung der Frau und andere, die all diese Ebenen betreffen, wie die Lage der Hausfrauen, die Geburtenregelung durch Gesellschaft, Prostitution und Vergewaltigung. Diese Aufzählung umfasst die Themen von 6 Jahren Praxis, in denen wir unsere Widersprüche zu analysieren und zu lösen versuchten. Sie soll zeigen, dass die Frauenbewegung einer komplexen Realität gegenübersteht, die mehrere Ebenen umfasst: Biologie und Sexualität, das Unbewusste, Ideologie und Ökonomie. Daraus folgt, dass unsere politische Praxis all diese Ebenen einbeziehen und sich mit ihnen auseinandersetzen muss, dass wir die Zeit, die Orte und die Mittel finden müssen, um die Bedingungen unseres enteigneten Körpers, enteignet in seiner Fortpflanzungsfähigkeit und in seiner Sexualität, zu verändern, um die gesellschaftliche, politische und ideologische Realität zu verändern, in der die Frauen ausgebeutet, zum Schweigen verurteilt und an den Rand gedrängt werden. Damit wird das neue Thema der Frauenbewegung eingeführt. Es geht nun nicht mehr um eine Veränderung des Bewusstseins und deren Formulierung, sondern um eine Veränderung, die sowohl den Körper der Frau als auch die Gesellschaft umfasst. Wir brauchen die Zeit, die Mittel und die Orte, die uns entsprechen. Das heißt, wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass Frauen sich treffen, miteinander reden, einander zuhören, miteinander in Beziehung treten können. Das heißt, wir wollen in diese kollektiven Situationen den Körper und die Sexualität einbringen, in diesen kollektiven Raum, der nicht von männlichen Interessen bestimmt wird. Hier finden wir Bestätigung für unsere Interessen und beginnen eine dialektische Beziehung mit der Realität, die wir verändern wollen. In diesem neuen Ansatz werden die bisher erarbeiteten politischen Inhalte neu formuliert. Als neue Begriffe tauchen Schaffen und Verändern auf. Soziale Orte für Frauen schaffen, um die gegebene Realität zu verändern. Objekte der Veränderung sind sowohl die Frauen, die am Projekt beteiligt sind, als auch die Gesellschaft. Sie stellen jedoch nicht zwei unterschiedliche Objekte dar, sondern die zwei Seiten eines Prozesses, dessen vorwärtstreibendes Element im Konflikt zwischen den autonomen Interessen der Frauen und den allgemeingesellschaftlichen Interessen liegt. In diesem Text werden schon bestehende Projekte erwähnt, wie der wenige Monate zuvor gegründete Frauenbuchladen, ferner auch die Gruppen, die sich der Praxis des Unbewussten widmeten. Auch sie gelten als Gruppen, die zur Veränderung beitragen, die sich nicht in Innerlichkeit und Irrationalismus verkriechen, sondern im Materiellen verankert sind. Wir sind uns darüber im Klaren, so heißt es weiter, dass noch vieles ausprobiert und entdeckt und anderes korrigiert werden muss. Denn es handelt sich um eine ganz neue politische Praxis. Es herrscht also eine gewisse Vorsicht im Umgang mit der neuen Situation, wo es um Geld, Termine und Macht geht und nicht mehr bloß um Gefühle, gemeinsame Essen, Blumen und Partys. Keine Zweifel bestehen jedoch hinsichtlich des Veränderungspotenzials dieser Praxis, die diesbezüglich der Politik der Massendemonstrationen entgegengehalten wird. Wenn wir mehrtägige Treffen veranstalten, ein Zentrum gründen, Orte haben, die unserem Bedürfnis gerecht werden, die Trennung zwischen Privatem und Politischem aufzuheben, dann ist das wesentlich subversiver als die spektakulärste Demonstration. Das Dokument schließt mit einer scharfen Kritik an der feministischen Strategie der Forderungen und der Demonstrationen, die damals im Zusammenhang mit der Bewegung für die Abtreibungsreform um sich griff. In diesem Zusammenhang fand eine sehr lebhafte, gleichsam ansteckende Mobilisierung der Frauen statt. Sie leistete einem Denken Vorschub, im Dokument wird es als ideologisch bezeichnet, das sich in möglichst spektakulärer Form in Anklagen und Forderungen an die Männer äußerte. Dagegen hatten die 6 Jahre Praxis, in denen wir unsere Widersprüche zu analysieren und zu lösen versuchten, ganz deutlich die Schwierigkeiten enthüllt, die die Frauen haben, wenn sie ihre Wünsche wirklich zum Ausdruck bringen und ihre Interessen konsequent verfolgen wollen. Die Demonstrationen waren also nur eine Ausdrucksform, um auf das Gefühl von Ohnmacht zu reagieren. Sie waren ein Abreagieren von Gefühlen, ein Ausdruck von Rache und Wut, von Gefühlen, die wir schon immer hatten und die uns nichts genützt haben. Denn wenn wir uns abreagiert haben, blieb alles beim Alten. Der Zusammenstoß, der nur aus einer reaktiven Haltung herausgesucht wird, wirft uns wieder in die Männerlogik zurück. So verlieren wir unsere Interessen und Bedürfnisse aus den Augen und vergeuden alle unsere Kräfte. Daher ist es im Moment wichtig, so schließt das Dokument, die feministische Praxis mit all ihren spezifischen Aspekten weiterzuentwickeln und voranzutreiben. Die Tatsachen beweisen, dass die Dinge sich ändern, wenn wir die Beziehungen zwischen Frauen stärken und aufwerten. Das ist unsere Basis, auf der wir entscheiden, was wir wollen und was wir tun.
Pandoras Box auf Radio Lora 97,5 MHz. Wir sind im dritten Kapitel. Des Buches Wie weibliche Freiheit entsteht, eine neue politische Praxis von der Libreria delle Donne di Milano gegen den ideologischen Feminismus. Die Polemik gegen den ideologischen Feminismus war ein fester Bestandteil der politischen Arbeit in den Jahren nach 1975 in Mailand. Die Französinnen von Politique et Psychanalyse vertraten die Auffassung, der Feminismus sei insgesamt ideologisch. In der Diskussion mit ihnen äußerten die Mailänderinnen einen differenzierteren Standpunkt. Der Feminismus kann zur Ideologie verkommen. Der Begriff Ideologie war aus der Sprache des Marxismus übernommen. Wir wollen nun zeigen, in welcher Bedeutung er in jenen Jahren in der politischen Diskussion der Frauen verwendet wurde. Nach einem Text vom Februar 1977, einem Plakat mit dem Titel «Es gibt keinen feministischen Standpunkt», das mehrere Jahre lang im Frauenbuchladen hing, ist Ideologie ein politischer Diskurs, der keinen Bezug mehr zur Realität hat. Die Ideologie, so heißt es dort, ist sehr geschwätzig. Sie produziert immer wieder Illusionen und tröstende Worte und lässt die Dinge, wie sie sind. Der Feminismus ist die Ideologie, wenn er als festgelegter, vorgefertigter Diskurs auftritt, der die Produktion von Ideen mittels der kollektiven Veränderung der Realität ersetzt. Diese Auffassung des Begriffs liegt sehr nahe bei der traditionellen marxistischen Linken, aber sie deckt sich nicht mit der Bedeutung desselben Begriffs im Flugblatt »Die Zeit, die Mittel und die Orte«. Dort ist es nicht das Fehlen politischer Praxis, das den Feminismus zur Ideologie macht, sondern das Fehlen einer spezifischen Praxis der Frauen. Das heißt, einer Praxis, die das Zeichen der sexuellen Differenz trägt. Wenn unsere spezifische politische Praxis fehlt, entsteht eine Leere, die vom ideologischen Feminismus gefüllt werden kann. Dieser stützt sich auf ein Einheitsziel, während die authentische Politik der Frauen die vielen Erfahrungen, Möglichkeiten und Unterschiede der Frauen einbezieht. Um die Sache noch komplizierter zu machen, kommt noch eine dritte Bedeutung des Begriffs Ideologie hinzu. Ein deutliches Beispiel hierfür bietet uns der sogenannte Grüne Katalog, der 1978 von der Libreria delle Donne veröffentlicht wurde. Hiernach ist die Ideologie im Wesentlichen die Auswirkung einer Stockung, die entsteht, wenn sich die Frauen mit einer partiellen Lösung ihrer Probleme zufrieden geben und so die Komplexität des Realen aus dem Blick verlieren. Die Lage der Frau ist von mehreren ungelösten Problemen und Widersprüchen durchzogen, die nicht voneinander isoliert, geleugnet oder umgangen werden dürfen. Immer wenn das passiert ist, kam es zu einer Stockung und Ideologie entstand, in der die Lösung der Probleme nur in der Fantasie existiert. Ideologisch ist in dieser dritten Bedeutung, die sich schließlich auch durchsetzte, ist der Feminismus, der zur Vereinfachung neigt. Die schlimmste Vereinfachung in der Frauenbewegung war es, nicht mit den Unterschieden zwischen Frauen umgehen zu wollen bzw. zu können. Wie bereits die Praxis des Unbewussten, aber mit einfacheren und wirksameren Mitteln, ging die Projektepraxis gegen diese Tendenz zur Vereinfachung vor. Denn sie brachte Frauen zusammen, die nicht notwendigerweise schon Freundinnen oder gute Bekannte waren oder die über eine allgemeine politische Parole mobilisiert worden waren. Hier stand ein gemeinsames Projekt im Mittelpunkt und in diesem kollektiven Rahmen konnte jede Einzelne ihre persönlichen Wünsche und Fähigkeiten auf die Probe stellen. Den drei Bedeutungen ist gemeinsam, dass sie die Ideologie mit dem Denken gleichsetzen, das über die realen Widersprüche hinweggeht, genau wie es in der marxistischen Auffassung von Ideologie der Fall ist. Mit dem Unterschied, dass hier der Grundwiderspruch nicht der zwischen Unterdrückern und Unterdrückten ist, sondern der zwischen den Unterdrückten selbst. Falls es zulässig ist, mit dem Ausdruck Unterdrückte die Frauen zu bezeichnen. Aber damals war das zulässig. Darüber hinaus ist in den drei Bedeutungen das Element der Wirkungslosigkeit, gemein. In der ersten Bedeutung, weil hier eine bestimmte Sicht der Welt passiv hingenommen wird. In der zweiten, weil die Mobilisierung reaktiv erfolgt und keine dauerhafte Veränderung bewirkt. In der dritten Bedeutung zeigt sich die Wirkungslosigkeit auf gefährlichere Art. Der Feminismus, der zur Vereinfachung neigt, so heißt es im Grünen Katalog, verleitet zum Glauben, die Dinge hätten sich geändert. Aber in der Wirklichkeit des Lebens taucht aufs Neue die Spaltung auf, unter der die Frauen leiden und die ihren Grund in der sexuellen Differenz hat. Nur zeigt sie sich jetzt in Begriffen, die der Feminismus selbst geprägt hat. Auf der einen Seite Bedürfnisse, Überleben, Arbeit, Männer, auf der anderen die Frauen, die Gefühle, die Wünsche. Die hier dargestellte Situation traf in Wirklichkeit nur auf eine beschränkte Anzahl von Frauen zu. Aber sie macht deutlich, dass, wenn auch neu formuliert, die Tendenz der Frauen, sich Nischen zu schaffen, um die vorgefundene Wirklichkeit besser ertragen zu können, im Wesentlichen unverändert fortbestand. Die Tatsache, dass sich diese Tendenz innerhalb einer Bewegung zeigte, deren Ziel die Souveränität der Frauen über ihr Schicksal war, offenbart auf tragische Weise, wie schwierig es für das weibliche Geschlecht ist, sich aus seiner untergeordneten Stellung zu befreien.
Die Frauen, denen das bewusst war, empfanden den Feminismus, der damals auf der Bühne der Gesellschaft Triumphe feierte, als unerträgliches Schauspiel weiblicher Unterordnung, in dem sich viele Frauen in der Fantasie als Akteurinnen fühlten. Im März 1977 veröffentlichte Rivolta Femminile in Rom ein kleines Manifest, dessen scharfer Prosastil verrät, dass es aus Carla Lonzis Geist und Feder stammt. Der Titel lautet «Ich sage ich», eine deutliche Weigerung, ihre Identität über etwas anderes zu definieren. 1970 hatte sie manchmal «ich», häufiger jedoch «wir» gesagt. Wer hat behauptet, die Ideologie sei mein Abenteuer? Abenteuer und Ideologie sind unvereinbar. Mein Abenteuer bin ich. Ein Tag Depression, ein Jahr Depression, 100 Jahre Depression. Ich lasse die Ideologie hinter mir und weiß nichts mehr. Meine Verwirrung ist der Beweis. Ich werde keine Glanzmomente mehr bieten können. Ich verliere an Reiz. Bei mir wirst du keinen Halt finden. Wer hat behauptet, das wahre Gesicht der Emanzipation sei enthüllt? Jetzt machst du mir den Hof. Du erwartest von mir deine Identität, aber entscheidest dich nicht. Du bekommst vom Mann deine Identität, aber du lässt sie nicht hinter dir. Du lädst mir deine Konflikte auf und stehst mir feindlich gegenüber. Du greifst meine Integrität an. Du möchtest mich auf einen Sockel stellen. Du möchtest mich unter deinen Schutz stellen. Ich entferne mich und das verzeihst du mir nicht. Du weißt nicht, wer ich bin und willst meine Vermittlerin sein. Was ich zu sagen habe, sage ich selbst. Wer hat behauptet, du hättest meiner Sache genützt? Ich habe deiner Karriere genützt. Bei deinem Eintritt in die Kultur kamst du vorbehaltlos den Anforderungen nach, die dich ausschließen. Am Ende bist du nicht mehr wiederzuerkennen. Unterdessen leidest du am Gefühl der Unzulänglichkeit. Du forderst Solidarität, nachdem du alles aufs Spiel gesetzt hast. Ich finde, du sitzt in der Klemme. Du hast alles getan, um unsere Mittelmäßigkeit zu demonstrieren. Sie sagen dir dauernd, die Mittelmäßigkeit gehe vorbei. Ich glaube bei dir...
Tomorrow never comes.